Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Und weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Adam erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baums gegeben. Da habe ich gegessen. Daraufhin stellte Gott, der Herr, die Frau zur Rede. Was hast du getan? Die Frau verteidigte sich. Die Schlange hat mich verführt, deshalb habe ich gegessen. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er, ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein, trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter allen menschlichen Lebens werden. Gott der Herr machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen und zog sie ihnen an. Dann sagte er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst, sonst wird er ewig leben. So vertrieb Gott, der Herr, den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht war. Nachdem Gott ihn weggeschickt hatte, stellte er Cherubengel mit lodernden Flammenschwertern vor die Ostseite des Gartens, um den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren.
Auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Moin zusammen, schön euch zu sehen. Aaron hat es schon gesagt, mein Name ist Joel und ich bin seit ein paar Monaten, seit 5 oder 6 Monaten in Cottbus und hierbei mittendrin dabei. Und einige von euch kenne ich schon, einige kenne ich nicht. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier sein zu können und dass wir gemeinsam in diesen alten und in diesen sehr, sehr spannenden Text, in den sehr herausfordernden Text, der sehr, sehr viele Fragen vielleicht auch aufwirft, gerade bei dir, da gemeinsam reinzublicken. Und bevor wir starten, würde ich gerne noch mal kurz beten. Ja, guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Text, für einen Text, wo viel passiert und wo viel drinsteckt, der viele Fragen aufwirft, Fragen, die wir heute vielleicht auch gar nicht stellen können, weil er wirklich so vollgepackt ist. Und danke, dass das aber auch ein Text ist, der etwas mit uns heute zu tun hat. Und da bete ich, und das ist mein Gebet, dass du wirklich etwas davon hineinsagen kannst, dass wir etwas davon entdecken können, von dem, was du mit diesem Text heute für unser Leben zu sagen hast und was das damit zu tun hat. Amen. Ja, sowohl der Tobias in seiner letzten Predigt als auch gerade Aaron haben sich auf das Thema Serien bezogen Und ich muss mit einem Bekenntnis starten, ich bin kein so großer Seriengucker. Außer wenn ich krank bin. Und vielleicht hört man das noch ein bisschen, ich war nämlich krank und bin wieder fit, aber das heißt, ich war krank und habe Serien geguckt. Und meistens ist das so, wenn ich irgendwie krank war, dann spielt mein Bruder mir meistens irgendwie ein paar Serienempfehlungen zu, weil der da ein bisschen mehr unterwegs ist. Und der hat mir etwas empfohlen zu schauen, wo er gesagt hat, ja Joel, guck das mal, auch wenn, also ich habe die Serie geguckt, da war Fernsehen noch schwarz-weiß, okay? Also so alt ist diese Empfehlung, aber schau da mal rein, das lohnt sich. Und ich habe es gemacht und das ist eine Geschichte oder eine Serie, in der es um einen Bankraub geht. Um einen Bankraub und nicht nur irgendeinen Bankraub, sondern um den größten Bankraub in der Geschichte und zwar um den Raub von einer Gelddruckerei. Dieser Raub dieser Gelddruckerei, das zieht sich dann irgendwie über zwei Staffeln hinweg und endet dann nach zwei Staffeln mit Bildern in der Karibik, im Strand, Sommer, Tanzen, Sonne, Lachen, das Paradies, weil sie es geschafft haben. Paradies, Ende, Punkt. Und dann geht es weiter in der dritten Staffel und der Einstieg in der dritten Staffel beginnt mit den folgenden Worten. Am Ende passiert in jedem Paradies irgendwann Mist und dann fliegt einem alles um die Ohren. Und da habe ich aufgehört zu schauen. Also weiter bin ich noch nicht. Aber das ist die Serie. Und wenn wir heute in diese große Geschichte Gottes irgendwie reinblicken, wenn wir uns mit dieser großen Geschichte Gottes irgendwie beschäftigen, dann ist auch das der Punkt, wo wir einsteigen. Da ist auch ein Paradies, da ist auch ein wunderbarer Anfang von der Geschichte von einem Gott, der die Welt und der dich und mich gewollt hat und geschaffen hat. Gott als Schöpfer, der über allem steht, was wir sehen und kennen. Und wir sind eingestiegen in dieser Geschichte bei freudigem, bei vollem, bei blühendem Leben. Und jetzt lesen wir heute diese Geschichte weiter und auf einmal ist da Mist. Und auf einmal hat man dieses Gefühl, okay, jetzt fliegt mir diese ganze Geschichte aber irgendwie ziemlich um die Ohren. Und wir haben diese dankbare Aufgabe, uns genau diesen Teil der Geschichte anzuschauen. Ich muss einmal nochmal was trinken. Also haben uns diesen Teil, schauen wir uns an und wie verläuft quasi diese Geschichte von Paradies zu Desaster? Wenn doch alles gut war, wenn doch alles so gut war, wie wir am Anfang gesehen haben, warum ist das nun so anders? Und weil das Desaster quasi so ein bisschen ausdrückt, dass der Mensch aus einem von ihm gegebenen oder einem ihm gegebenen Rahmen heraustritt. Und wir schauen uns das an, weil er die Spielregeln, die Grenzen irgendwie an Punkten nicht so ganz einhält. Wollen wir mal in drei Punkten durch diesen großen Text gehen, der sich so ein bisschen an dem Begriff der Entgrenzung entlanghangelt. Das heißt, das ist so ein bisschen das, wie ich diese ganze Geschichte mal mit uns durchgehen möchte. Einmal mit dem Wesen der Entgrenzung, die Folgen der Entgrenzung und die Hoffnung in der Entgrenzung. Und wenn du jetzt so ein bisschen denkst, so, hä, Entgrenzung, was ist das für ein Begriff, habe ich vielleicht noch nie so gehört. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob das ein bestehender Begriff ist, aber genau, keine Angst, wir schauen uns das an und ich hoffe und mein Ziel wäre es, dass du am Ende sagen kannst, okay, ja, Entgrenzung in dieser Geschichte, das macht Sinn. Wenn das nicht so ist, dann komm gerne auf mich zu, weil dann bin ich irgendwo stecken geblieben und falsch abgebogen, okay? Wir starten. Und nur damit wir am Anfang nochmal alle auch auf einem gleichen Stand sind, lasst uns da vielleicht noch einmal kurz erinnern, was passiert hier eigentlich. Denn irgendwie, wenn du jetzt vielleicht den Anfang der Geschichte so ein bisschen verpasst hast und dann nicht mit dabei warst, dann ist dieser Teil jetzt hier der Geschichte, ist das auf einmal, ist da die Rede von einem Baum, dann ist da die Rede von einer Schlange, von dem Essen von der Frucht und das Ganze soll jetzt irgendwie ein Riesendesaster und ein Problem sein. Also warum? Deswegen lass uns nochmal kurz so ein bisschen dran erinnern und hochholen und gucken, okay, was ist eigentlich hier los und uns dafür auch diese Geschichte mal so ein bisschen bildlich vor Augen führen. Ich glaube, das hilft, um zu verstehen, was hier passiert. Also Gott schafft den Menschen und stellt den Menschen jetzt nicht so sehr in so einen luftleeren Raum und sagt, okay, ist mir doch jetzt egal, was hier passiert. Ist mir doch egal, was jetzt hier mit diesem Menschen, den ich so gut und so wunderschön in dieser wunderschönen Welt geschaffen habe, was da passiert, ist mir egal. Das macht er nicht. Sondern Gott vertraut diesen Menschen, diesen ersten Menschen, die hier Adam und Eva genannt werden, stellt eben als erste Menschen in diesen Garten, in diese wunderbare Schöpfung hinein. Diese Schöpfung, wo die so beschrieben wird, echt toll mit, alle Arten von Bäumen sind da in diesem Garten. Und stellt euch das mal vor, ein Garten mit wirklich verschiedensten und allen Arten und Weisen von Bäumen. Über die Früchte, die in dem Garten da sind, da heißt es, sie sahen köstlich aus und schmeckten herrlich. Wir haben gerade wunderbar gefrühstückt, auf den Tischen sind köstliche Früchte. Es fließt wirklich so wunderbar, so ein Fluss durch diesen Garten, der alles bewässert. Also das volle, herrliche Programm. Und in diesen Garten setzt Gott jetzt also den Menschen als den Höhepunkt seiner Schöpfung und sagt, lieber Mensch, schau dich um, staune, all das vertraue ich dir an, genieße das, hab Freude an dem, in den ich dich hineinstelle. Und du sollst mich quasi in diesem Ort, in diesem Garten, hier drin sollst du mich widerspiegeln, sollst etwas zeigen von dem, wie ich und wer ich bin. Das ist deine Aufgabe, tob dich darin voll aus. Und nur, es gibt eine Sache. Der Text sagt uns, es gibt eine einzige Sache. Nicht fünf, nicht zehn, eine. Und eins ist nicht viel. Die Kinder sind jetzt unten, aber eins ist nicht viel. Eine Sache, die ihr nicht dürft. Eine Sache, lieber Mensch, die ich nicht möchte, dass du sie tust. In der Mitte des Gartens siehst du diesen Baum da? Diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen, wie der in dem Text heißt. Siehst du diesen Baum? Du darfst alles tun in diesem Garten, nur nicht von der Frucht dieses Baumes essen. Sonst tob dich aus, hab Spaß. Und das ist der Punkt, an dem unsere Geschichte steht. Und das sind die Rahmenbedingungen quasi in dem Text, den Anne uns gerade vorgelesen hat. Und eine Frage dringt sich da natürlich jetzt sehr, sehr präsent auf. Warum eigentlich dieses Verbot? Warum darf der Mensch alles, außer von dieser Frucht zu essen? Und der Grund, könnte man jetzt ganz, ganz viel drüber sagen, aber ich kürze das, glaube ich, mal ab und sage, der Grund ist einfach, weil ich als Gott es sage. Deswegen. Und das reicht. Das reicht als Grund. Und alle Eltern hier sind gerade so, ja, manchmal ist es einfach so, dass Dinge so sind, weil Leute sie sagen. Und das reicht als Begründung aus. Und so ist es auch hier in diesem Garten. Also da war nichts Komisches mit diesem Baum. Also die Menschen Adam und Eva waren jetzt nicht irgendwie allergisch gegen die Früchte dieses Baums. Oder das war jetzt irgendwie kein Hokuspokus-Baum, wo irgendwie so ein ganz verrücktes Ding, sondern es war einfach nur die Grenze von dieser Frucht. Darfst du nicht essen, lieber Mensch. Und das sage ich dir. Und deswegen gilt es. Und damit tritt eigentlich mit diesem Baum die zentrale Frage in die Mitte dieses Gartens, nämlich, Mensch, kannst du als Geschöpf, das ich geschaffen habe, kannst du die dir von deinem Schöpfer gesetzte Grenze, kannst du diese Grenze akzeptieren? Kannst du, lieber Mensch, akzeptieren, dass du Höhepunkt der Schöpfung bist? Und das war die letzte Predigt auch. Der Mensch, ja, du bist Höhepunkt der Schöpfung. Aber lieber Mensch, du bist auch nicht das Höchste. Und deswegen akzeptierst du diese Grenze, die ich als dein Schöpfer dir setze. Das ist mit diesem Baum in der Mitte des Gartens. Und genau bei dieser Frage setzt dann auch dieses seltsame Wesen der Schlange ein. Also diese Versuchung, von der wir gehört haben in dieser Geschichte, ja, die setzt bei dieser Frage an und die dockt bei dieser Frage an. Die Schlange sät nämlich quasi diesen Gedanken in dem, bei den Menschen ihrer Autonomie, das heißt ihrer Loslösung, ihrer Lösung von Gott. Also wenn wir in den Text schauen, und das könnt ihr gerne machen, ihr habt das in dem Programmheft abgedruckt, dann sagt die Schlange in Vers 1, hat Gott wirklich gesagt? Also das Erste, was sie macht, ist, sie stellt erstmal in Frage. Sie stellt in Frage, hey, meint dieser Gott das wirklich gut mit dir? Oder dann in Vers 4, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott hat gesagt, dass sie sterben werden, wenn sie davon essen. Das heißt, die Schlange lügt. Und so dauert es am Ende dann irgendwie nur so ein paar Fragen, ein paar Lügen, bis die Frau folgendermaßen auf diese Frucht, auf diesen Baum reagiert in Vers 6. Die Frau betrachtete den Baum, seine Früchte schienen schmackhaft, er war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Das heißt, da ist dieser Samen gesät, diese Grenze zu überschreiten. Das heißt, das Problem der Geschichte, wie wir das Ganze ja jetzt hier heute Morgen auch so ein bisschen benannt haben, liegt also nicht zu akzeptieren, Mensch sein zu wollen und zu können, sondern dem nachzugeben, diese Grenze, Mensch sein zu wollen, zu übertreten und wie Gott sein zu wollen. Und deswegen der Begriff der Entgrenzung. Der Mensch lässt sich verführen und will für sich selber bestimmen. Er will für sich selbst bestimmen, was gut und böse ist. Eigentlich etwas, was Gott zusteht. Und nun will der Mensch das für sich bestimmen. Und er will sein, in Vers 5, wie Gott. Das Wesen der Entgrenzung. Und jetzt die große, große Frage. So what? Also was hat das eigentlich mit mir und dir zu tun hier in Cottbus? Denn, also vielleicht bist du dir total unsicher, wie du zu dieser alten Geschichte stehen sollst. Und vielleicht bist du aber auch sehr, sehr überzeugt davon, dass das eine Geschichte ist. Vielleicht hast du die schon mal irgendwo gehört oder auch nicht. Aber dein Gedanke und dein Impuls gerade ist eigentlich eher, ja, diese Geschichte hat mit meiner Lebenswelt aber eigentlich relativ wenig zu tun, Joel. Also es ist ja schön, dass du die so wiedergibst, aber mich berührt das nicht. Inwiefern geht uns diese Geschichte hier in Cottbus etwas an? Und jemand, der das sehr, sehr zugespitzt formuliert hat, glaube ich, war kein geringerer als der junge Karl Marx. Also ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen auf dem Schirm habt, bedeutender Philosoph und Religionskritiker des 19. Jahrhunderts. Und der hat mit 26 Jahren mal Folgendes gesagt, also in einem, zu seinen Lebzeiten, glaube ich, war das noch unveröffentlicht, aber dann später wurde das veröffentlicht, also mit 26 Jahren hat der Folgendes gesagt oder geschrieben. Ein Wesen gibt sich erst als Selbstständiges, sobald es auf eigenen Füßen steht. Und es steht erst auf eigenen Füßen, sobald es sein Dasein sich selbst verdankt. Was sagt Marx hier? Philosophischer Satz, der mal erstmal vielleicht so ein bisschen die Augen so ein bisschen verdreht. Was sagt Marx hier? Er sagt eigentlich, das Ziel des Menschen muss es sein, auf eigenen Füßen zu stehen. Das Ziel des Menschen muss es sein, das eigene Dasein, das eigene Leben sich selbst zu verdanken und niemandem anderen. Das Ziel muss es sein, menschliches Leben in sich selbst zu verankern und in nichts und niemandem außerhalb von sich selbst. Und deswegen musste Marx quasi auch die Existenz Gottes bestreiten. weil er gemerkt hat, hey, wenn ich mich in diese biblische Geschichte einreihe, wenn ich mich einreihe in diese Geschichte Gottes als Schöpfer, dann geht das ja gar nicht zusammen mit meiner eigenen Unabhängigkeit. Erkennt ihr die Parallelen zwischen dem Anfang der Geschichte und Karl Marx? Die Parallelen zwischen dem Anfang der Geschichte und vielleicht etwas, was auch in heute in uns selbst da ist? Kann es sein, dass sich vielleicht in all den Jahren gar nicht so viel verändert hat an diesem Punkt? Der Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen, der Wunsch, Dinge selber in die Hand zu nehmen, das Potenzial der Entgrenzung hat sich in jedem von uns selbst eingenistet. Und das erleben wir, glaube ich, in vielen Stellen in unserem Alltag heute. Oder auch in uns selber. Also die Luft, die wir atmen, die sagt uns doch an so vielen Stellen eigentlich in einem gewissen Selbstverständnis, Joel, vermeide doch Grenzen. Vermeide die Abhängigkeit zu etwas anderem außer dir selbst. Du bist doch das Höchste. Du entscheidest doch. Und du bist frei, so zu leben, wie du willst, solange du irgendwie die Freiheit von Mitmenschen vielleicht noch nicht eingrenzt. Aber sonst bist du doch frei, so zu leben, wie es dir gefällt. Erkennt ihr solche Gedanken in euch wieder? Eines solchen Freiheitsverständnisses, was vielleicht auch uns in Cottbus heute prägt? Und ich glaube, das ist eine Frucht dieses Gedankens von sich selbst in Unabhängigkeit zu bestimmen. Es gibt diese entscheidenden Momente in der Geschichte der Menschheit, die teilen diese Geschichte ein in ein Vorher und ein Nachher. In ein Vorher und ein Nachher. Also wenn wir zum Beispiel an weltpolitische Ereignisse denken, den tragischen Einmarsch Russlands, das ist eine klare Vorher und es gibt ein Seitdem, ein Nachher. Und so ist das auch quasi mit unserer Geschichte hier vom Anfang. Es gibt ein ganz klares Vorher, mit das wir uns in der letzten Predigt auseinandergesetzt haben. Und wir sehen von diesem Vorher noch sehr, sehr vieles in unserem Umfeld, in der Schönheit der Schöpfung, was wir in der Deko von Martha bestaunen dürfen. Da ist etwas Schönes von dem Ursprung der Schöpfung und das ist da und das sehen wir und das dürfen wir noch genießen, ja. Und gleichzeitig gibt es auch ein Nachher. Die Entgrenzung des Menschen hat nämlich klare Folgen, Folgen, die an jedem von uns reißen. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns kurz anschauen wollen, nämlich die Folgen der Entgrenzung. Was heißt diese Entgrenzung jetzt für mich? Was ist passiert, als der Mensch selber Schöpfer sein wollte? Was ist passiert hier in unserem Text, wenn der Mensch sich quasi aus dieser guten Hand des guten Schöpfers löst und selbst bestimmen möchte, Dinge selber in die Hand nehmen möchte. Das ist nämlich genau der Moment des Desasters, der Moment, wo die Geschichte außer Kontrolle gerät. Ein Desaster einer zerstörten Welt, der es nun nicht mehr gilt und nicht mehr möglich ist zu entfliehen. Also das Schöne, das gute Leben steht von jetzt an, von diesem Zeitpunkt der Geschichte an, eher unter den Vorzeichen des Zerbruchs. Wo vorher ein vertrautes Miteinander in Beziehung war, bei Adam und Eva, da ist jetzt Scham, Zwiespalt, schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Erkennen wir das auch bei uns? Die Beziehung zu Gott als die wichtigste Beziehung für Adam und Eva, die bricht. In dem Text heißt es so schön, sie laufen weg vor Gott. Sie laufen weg vor Gott und sie versuchen, sich vor Gott zu verstecken. Schmerz, Trauer, alles Erfahrungen, Gefühle, die nun nicht mehr fremd sind. Wo blühendes Leben war, hält jetzt der Tod Einzug in dieser Geschichte. Und ist seitdem präsent. Und ich glaube, der zunehmende Entschluss von Leuten zum Beispiel in unserem Alltag und vielleicht auch bei dir, bei mir ist es so, zum Beispiel nicht mehr die Nachrichten so präsent jeden Tag zu verfolgen, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie sehr uns diese Gegenwart im Moment verunsichert, beängstigt und auch irgendwie versucht, es negativ zu beeinflussen. Die Lasten, die Brüche sind einfach zu schwer geworden. Und damit spüren wir, dass diese alte Geschichte, dieses alte Kapitel aus der Bibel, dass das irgendwie gar nicht so veraltet ist, sondern dass das wie so ein Echo auch in meinem Leben und in unserem Leben nachwirkt und präsent ist. Und die Tageszeitung The Times, die hat mal eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren, wo sie sich die Frage gestellt hat, okay, was ist eigentlich verkehrt mit dieser Welt? Und hat dann Journalisten und Philosophen und so weiter Antworten darauf geben lassen und Texte schreiben lassen zu dieser Frage, was ist eigentlich verkehrt mit dieser Welt? Und eine Antwort möchte ich euch gerne vorlesen. Es wird wieder philosophisch, von Chesterton. Und der hat als Antwort auf die Frage, was ist eigentlich verkehrt mit dieser Welt, Folgendes geschrieben. I am. Also, ich bin's. Das war seine Antwort auf diese Frage. Was ist eigentlich verkehrt mit dieser Welt? Ich bin's. Und damit beschreibt er eigentlich den wesentlichen Kern von dieser Entgrenzung. Den wesentlichen Kern der Entgrenzung. Es betrifft nämlich nicht nur Teile des einzelnen Menschen, sondern das betrifft mich als ganzen Menschen. Das ganze Leben, mein Herz, der Verstand, die Gefühle, der Wille, der Umgang mit der Umwelt, mein Verhalten, meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Auf all diese Seiten des Lebens wirft das Getrenntsein von Gott von nun an ihren Schatten. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt und was sich hier in diesem Kapitel der Bibel einschleicht in dem Leben. Ich bin aufgewachsen mit zwei jüngeren Geschwistern. Das sind Zwillinge und die sind ein Jahr jünger als ich. Das heißt, da war sehr viel Trubel immer zu Hause. Und als ich so 4 Jahre alt war oder 5, hat meine Mutter uns letztens nochmal eine Geschichte erzählt. Und zwar war sie gerade dabei, meinen Bruder zu wickeln auf einem Wickeltisch. Und ich war mit meiner Schwester so im Flur. Und ich hatte so einen schönen Holzhammer in der Hand. Und meine Mutter musste sich in dem Moment entscheiden. Okay, ich bin jetzt gerade hier am Wickeln. Lasse ich diesen Sohn auf dem Wickeltisch alleine liegen? Und versuche ich, die Handwerkskünste von meinem 4 oder 5 Jahre alten Joel zu vermeiden, dass er nicht seine Schwester als Nagel irgendwie benutzt oder nicht. Und sie hat sich entschieden, sie hat meine Handwerkskünste unterbunden und mein Bruder landete dann sanft in einem Mülleimer neben dem Wickeltisch. Also eine Geschichte, über die wir sehr, sehr gerne schmunzeln. Was ist verkehrt mit dieser Welt? Ich bin's. Und während ich das sage, kann es sehr, sehr gut sein, und so geht es auch mir, dass sich in mir und in dir vieles sträubt und wendet, wenn wir diese Aussage hören. Weil wir hören es nicht gerne. Soll ich das wirklich sein, der verkehrt ist? Und unsere Gegenwart, die hat doch einfach eine sehr, sehr laute Stimme, dass sie erstmal sagt, hey Joel, dein authentisches Selbst, du bist doch eigentlich erstmal gut und nicht verkehrt, oder? Das, was in dir drin ist und was raus will, das ist doch eigentlich erstmal gut und nicht verkehrt, oder? Also nicht umsonst sind auf der aktuellen Bestsellerliste, habe ich jetzt nochmal gesehen, bei Amazon, ist gerade ein Buch mit dem Titel, wie hieß der Titel nochmal? Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Das ist ja auch gerade so ein Ding irgendwie, alle möglichen Leute schreiben Geschichten von Menschheiten, aber die aktuelle ist eben im Grunde gut. Und da sagen wir, ja, das hören wir gerne und das glauben wir sind gut. Und jetzt kommt eine Geschichte, die uns sagt, ich soll das Problem sein? Ich bin doch eigentlich im Kern erstmal ein guter Mensch, oder? Also ich hatte vielleicht hatte ich ein paar Erlebnisse oder Erfahrungen oder sowas, die mich irgendwie so ein bisschen dazu geführt haben, dass ich ein bisschen was getan habe, was nicht gut ist. Ja, dem stimme ich ja vielleicht noch zu. Aber ich selbst, ich in meinem Ganzen, ich soll jetzt das Problem sein, wirklich? Und ich möchte dich dazu zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir mal vor, du hast in deinem Alltag wie in so klassischen Comics Sprechblasen von deinen Gedanken sichtbar über dir schweben. Und alle Leute könnten quasi mitlesen und sehen, was du in deinem Alltag gerade so denkst. Ich weiß nicht, was bei euch eure erste Reaktion ist auf diese Vorstellung. Aber ich glaube, ich wäre sehr, sehr viel häufiger, als mir lieb ist, in ziemlich großer Erklärungsnot. Und ich weiß nicht, ob ich noch einen Fuß auf die Straße setzen will, weil ich manchmal ziemliche Angst vor meinen eigenen Gedanken habe. Vor dem, was an Wut, was an Zorn, was an Ärger da in mir drin ist und sich in meinen Gedanken so ausdrückt, da bin ich an vielen Punkten in meinem Leben selbst von mir überrascht. Das heißt, auch 25 Jahre später, nach dieser Hammergeschichte, also diesem Hammererlebnis, von dem ich gerade erzählt habe, nach einer guten Erziehung, die ich genießen durfte, wofür ich meinen Eltern dankbar bin, einem Studium, was ich machen konnte, also Bildung, die ich genießen durfte, ich arbeite jetzt sogar hier in der Kirche. Wenn ich mir die Frage stelle, und mich mit der Frage konfrontiere, was ist verkehrt mit dieser Welt, muss ich mich weiter einreihen in diese Reihe, in diese Aussage von Chesterton. Was ist verkehrt mit dieser Welt? Ich bin's. Der 4-jährige Joel und der 29-jährige Joel. Und du? Wie sieht das bei dir aus? Wenn du gerade mal, vielleicht hast du das so ein bisschen gemacht und versuchst, so mal deine letzte Woche irgendwie so ein bisschen zu reflektieren. Hey, was für Gedanken waren da so bei dir präsent, als du beim Einkaufen irgendwo in der Schlange standest, mit den Arbeitskollegen, die wieder genervt haben, vielleicht mit den eigenen Kindern, mit den Menschen, die du eigentlich ja lieb hast. Es geht ja nicht immer nur um Menschen, die wir irgendwie, wo wir lieber auf Distanz gehen. Wäre da im Grunde gut wirklich die passende Beschreibung? Und vielleicht denkst du jetzt, wow, und deswegen habe ich mich jetzt hier auf den Weg gemacht, hierher zu kommen. Danke, wer auch immer dich eingeladen hat, was auch immer dich bewegt hat, herzukommen. Deswegen habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht, um herzukommen. Oder vielleicht merkst du auch eine gewisse Traurigkeit, eine gewisse Traurigkeit, weil du mehr von dem in deinem Leben siehst, als dir eigentlich lieb wäre, als du dir eigentlich wünschen würdest. Und deswegen abschließend die große Frage, wo ist da die Hoffnung in diesem Text? Ist das die Botschaft? Und ich möchte euch dazu die Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, von Elisabeth und von Tom erzählen. Und zwar ist das Elisabeth, die verliebt sich in Tom. Und zwar war das so Tom ist ein US-Soldat und Elisabeth verliebt sich in diesen Tom 1945. Und die Eltern sind natürlich dagegen, Elisabeth als Deutsche sich in einen US-Soldaten, der dann irgendwann wieder zurückgeht, zu verlieben. Kein guter Deal, die Eltern sind dagegen. Aber schon bald bekommen die beiden zusammen ein Kind. Und Tom ist während der Schwangerschaft, ist er wirklich fürsorglich und ist da für sie. Elisabeth, die darf jeden Tag zusammen nach der Geburt zusammen mit dem Kind in das Armeequartier kommen und Tom besuchen. Eine tolle Geschichte. Aber eines Tages wird dann Tom zurück in die USA beordert. Und er sagt aber, ja, kein Problem, ich besorge einfach alle nötigen Papiere, also das, was man so braucht für Heiratsdokumente und dann auch für die Auswanderung. Und dann schicke ich dir das zu. Und dann könnt ihr beide zusammen rüberkommen. Und Elisabeth ist froh und sitzt in Deutschland und wartet. Sie wartet und wartet, schreibt einen glühenden Liebesbrief nach dem anderen, nachdem sie nichts hört. Aber die wichtigen Unterlagen von Tom kommen nie an. Ihre Briefe werden nicht beantwortet. Und Elisabeth muss und findet sich damit ab. Und sitzen gelassen, alleine, heiratet sie irgendwann einen Deutschen, kriegt mit ihm 2 Kinder. Und knapp 30 Jahre Eheleben vergehen einfach so im Land. Irgendwann stirbt dann die inzwischen alt gewordene Mutter von Elisabeth. Und nach der Beerdigung kommt eine Nachbarin von denen auf Elisabeth zu und sagt, du Elisabeth, jetzt kann ich es dir endlich sagen. Deine Mutter, ne, die hat damals alle Briefe, alle Unterlagen, die aus den USA gekommen sind, hat sie einbehalten für sich. All die Briefe, all die Liebesbriefe, die du geschrieben hast, hat sie einbehalten. Sie wollte einfach nicht, dass du mit dem Enkel so weit weg in Amerika bist. Und das ist eine wahre und ist schon eine fast schmerzhaft tragische Geschichte. Die Geschichte von einem falsch gelaufenen Leben, weil eine gute Nachricht nicht angekommen ist. Ein falsch gelaufenes Leben, weil eine gute Nachricht, weil die nicht angekommen ist. Und wenn die Geschichte der Bibel, wenn die hier enden würde, dann wäre unsere Geschichte auch irgendwie so die Geschichte eines schief gelaufenen Lebens. Aber die Geschichte der Bibel ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch viele, viele Wochen vor uns, da muss noch irgendwas passieren. Und schon unser Text hat ein Hinweisschild auf den weiteren Verlauf der Geschichte mit einer guten Nachricht. In Vers 15 heißt es, Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Was heißt das? Trotz dieses scheinbaren Triumphes wird die Schlange eines Tages besiegt werden. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben schon hier das Wissen, dass eines Tages ein Nachkomme dieser Frau kommen wird und der Schlange, also dem Bösen, den Kopf zertreten wird und sie besiegen wird. Eine gute Nachricht. Ein Sieg aber auch, den dieser Nachkomme letztlich mit einem Biss in die Ferse bezahlen muss. Der Biss in die Ferse, der Preis dieses Sieges, ist also sein eigenes Leben. Ein rätselhaftes Versprechen eines verwundeten Siegers. Die gute Nachricht. Und das ist die gute Nachricht, die wir brauchen, die schon jetzt in diesem alten Text voraussagt, was in Jesus einmal passieren wird. Denn Jesus ist genau dieser Nachkomme. Er ist der Nachkomme, der alle meine Sprechblasen über meinem Kopf sieht, wenn ich durch den Alltag laufe, der all das Gute und all das Böse an mir sieht. Aber er ist auch derjenige, der mich und dich so sehr liebt und sich am Kreuz quasi die Grenzen auflässt, sich nicht mal mehr bewegen zu können, um für dich zu sterben. Der verwundete Sieger. Und das vollkommene Herz, das am Kreuz hängt und einmal rufen wird, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das vollkommene Herz, das sagt, Vater, sie foltern und sie töten mich, aber keiner von ihnen weiß, was sie da eigentlich tun. Dieses vollkommene Herz hat die Kraft, mein und dein Herz zu verändern und wieder auszurichten auf Gott. Er ist der verwundete Sieger. Und weil du und ich, weil wir uns abwenden, ist es so, so notwendig, dass er sich mit seinen durchbohrten Händen mir und dir zuwendet. Und ich schaue ab und zu mal The Voice of Germany. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie oder die TV-Show so ein bisschen kennt, also so eine Musiksendung im deutschen Fernsehen. Und einer der Juroren, der hat letztens einmal nach einem Lied, auch in dem es um Schmerz und Zerbruch im Leben geht, Folgendes gesagt. Ich verstehe nicht, warum die Welt ist, wie sie ist, aber ich hoffe, die Musik wird sie ein bisschen besser machen. Ich verstehe nicht, wie die Welt ist, warum die Welt ist, wie sie ist. Das Gespür, das Gefühl, irgendwas läuft hier nicht richtig, irgendwas läuft hier nicht so, wie es eigentlich laufen sollte, ist da. Und diese Frage oder diese Geschichte stellt uns deswegen eigentlich vor diese Frage, mit der ich abschließen möchte. Was wäre, wenn diese Geschichte wirklich wahr wäre? Was ist, wenn das wirklich die Geschichte ist? Und das kann unterschiedlich aussehen, denn für uns, die wir vielleicht mit dieser Geschichte noch am Ringen sind und denken, hey, was, ich weiß noch gar nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll. Selbst in das hat vielleicht unterschiedliche Konsequenzen für die von uns, die sich immer wieder versuchen, selbst in dieser Geschichte einzuordnen und dieser Geschichte glauben wollen. Aber was ist, wenn diese Geschichte wirklich nicht nur die beste Erklärung für die Gegenwart, wie wir sie gerade vorfinden, bietet, sondern wenn diese Geschichte quasi auch diese Einladung uns enthält, dass wir uns selbst in dieser Geschichte fallen lassen können und uns endlich nicht mehr beweisen müssen. Dann reicht bei aller Schönheit von Musik Musik nicht aus. Dann reicht bei allem Guten von Bildung Bildung nicht aus. Wenn diese Geschichte wahr ist, dann hat aber dieses vollkommene Herz von Jesus Christus am Kreuz die Kraft, mein und dein Herz zu verändern. Amen. Ich bete zum Abschluss. Ja, Jesus, eine alte Geschichte, ein alter Text und irgendwie doch trifft er uns so viel und so tief in uns selbst. Und ich bete, dass das, was bei uns jetzt hochkommt an Gedanken, an Gefühlen, dass wir das nicht einfach nur wegwerfen und wegdrücken können, sondern dass wir uns dem wirklich stellen können, zu fragen, hey, was ist, wenn diese Geschichte wirklich wahr ist? Und möchte ich mich selbst wirklich als Teil dieser Geschichte sehen? Danke, dass wir das gemeinsam auch hier im Gottesdienst entdecken dürfen. Amen.